Komm, beten wir nochmal kurz zum Start. Papa, danke für diesen Morgen. Danke für ein neues Wort, was du uns hineinpflanzt. Danke, dass du pflanzt, begießt und erntest in uns, dass das Wort Gottes niemals leer zurückgeht, sondern dass es das vollbringt, wozu du es aussendest. Papa, danke, dass du bei jedem Einzelnen den Glauben baust, bei denen, die hier sind, bei denen, die die CD hören und bei denen, die im Internet zuhören. Vater, du bist ein guter Gott. Und das proklamieren wir in diese Zeit hinein. Gott ist gut. Gegen alle Widerstände, gegen alle Politik, gegen alles, was uns so begegnet. Vater, du bist gut. Du bist ein liebevoller Vater. Wir rufen Abba, lieber Vater. Du bist gut und alles andere ist Lüge, alles andere ist nicht, was wir wollen. Wir sagen, du bist gut. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Nach dem Chaos heute Morgen mit der Technik und dass das Internet nicht geht, war ich jetzt echt überrascht, wie gut die Lieder trotzdem passten, die Bärbel Gott sei Dank auf dem Handy hatte. Weil jeder Text, der heute Morgen so kam, habe ich gedacht, wow, das ist alles, was mich so die Tage beschäftigt. Gott ist gut, oder? Du hast ein Wort. Jetzt passt es rein? Du musst es wissen, du. Sagt der Geist ja oder nein? Alle hopp, komm. Dann gib es schnell weiter.
Ich soll sagen, es wird immer genug für euch da sein.
Halleluja, Amen. Hey, es wird immer genug für uns da sein, weil Gott unser Versorger ist, oder? Gott ist unser Versorger. Gott meint's gut mit uns. Gott hat gute Gedanken. Der Zukunft, der Hoffnung und so weiter. Amen. Ich liebe so, dass ich einen Jesus habe, der nicht beim Vater morgen steht und sagt, stell dir vor, Papa, es gibt Corona. Oh, stell dir vor, die Politik macht böse Dinge. Sondern Jesus weiß das alles schon lange und er lacht darüber. Psalm 2 steht, Gott lacht über seine Feinde. Amen. Halleluja. So, letzten Sonntag hat ja Nico und Vanessa, haben wir endlich die Hochzeit gehabt. Und ich muss sagen, wow, ich bin überwältigt von dem, wie es ablief. Es war mega, es war gesegnet. Gott war da, die haben Lobpreis gemacht als Ehepaar in der Kapelle. Ja, so eine mittelalterliche Kapelle mit so einem Geruch des Todes. Dreimal hat mir so ein Geist den Fuß gestellt. Habe ich gesagt, wenn noch einmal, dann schicke ich dich in die Hölle. Dann war Ruhe. Habe ich gedacht, Mensch, super, ja, sie begrüßen einen. Ja. Oft gehören diese alten Gemäuer nicht Gott, sondern jemand anders. Aber als wir Lobpreis machten, da wackelte die Bude. Das war richtig, richtig cool. Selbst die Ungläubigen haben gesagt, die Verwandtschaft, so eine Trauung haben sie noch nie erlebt. Das war mega. Die Predigt war super, der Lobpreis war toll. Und später die Feier war auch richtig cool, es war eine Mega-Stimmung. Und ich kann euch sagen, für die, die jetzt leider nicht eingeladen waren, seid doch nicht traurig und böse. Die können A, wegen der Anzahl nicht alle einladen und B, geht's auch finanziell gar nicht. Und wenn du nicht eingeladen warst, dann sei doch nicht traurig, beleidigte Leberwurst oder irgendwas, was ich schon wieder ein bisschen gehört habe, sondern freu dich für die beiden mit und alles ist gut, oder? Ich bin auch nicht überall eingeladen, manchmal bin ich auch dankbar drüber, okay? Oh, Halleluja. Ja, und dann kriege ich am Samstag vor der Hochzeit einen Anruf von der Männergruppe aus Freiburg und sie wollen Bärbel und mich einladen für eine Woche nach Freiburg. Ist Gott gut? Wir wollten eigentlich nach Kärnten zu meinem Freund Marco, aber ich habe gesagt, Kärnten ist mir zu weit, 8 Stunden fahren will ich nicht, ist alles too much. Und habe ich gesagt, Mensch, 2 Stunden Schwarzwald wäre gut, Gott hört zu. Und dann haben sie gesagt, ist alles bezahlt, wir laden dich ein. Ich so, echt jetzt, ohne Flachs? Ja, ja, komm, wir wollen euch hier haben. Ja, und Dienstag war dann Männerabend dort und es ist die Männergruppe, die meine Predigten hört, schon ein paar Jahre. Und irgendwie war es anders als sonst. Es war nicht so fröhlich, es war nicht so freudig. Es war irgendwie komisch bedrückt. Und dann fing einer an zu erzählen, er war in der psychosomatischen Klinik. Und was, dann hat er alle Leute beschrieben, die da waren. Da habe ich gedacht, ach du grüne Neune, wo bin ich heute hier hingeraten, ja? Kriegt jetzt Mr. S. alle Ehre oder kriegt Gott irgendwie noch ein bisschen Ehre ab, ja? Und dann kippte die Stimmung abermals, wo einer fragte, soll man sich impfen lassen oder nicht. Und dann war die Gruppe gespalten in die Impfgegner und die Impfbefürworter. Und ich habe für mich nur gedacht, wie dumm muss man sein als Christ, wenn man zulässt, dass die Impfung uns spaltet. Stimmt es? Leute, ich mache mir keine Sorgen, wenn du dich impfen lässt. Ich mache mir Sorgen für die Ungläubigen, die sich impfen lassen. Und dann habe ich erzählt, dass ich mich habe am Samstag impfen lassen. Bärbel auch und der Sammy auch. Und dann gingen die Lichter runter. Ich habe gesagt, Gott, ich will das nicht erzählen. Doch, erzähl's. Und Gott sei Dank habe ich es erzählt, weil es hat die Gruppe wieder vereint. Sonst wären die an dem Abend mit Streit auseinander. Wie kommt's, dass ich mich habe impfen lassen? Gute Frage, gell? Vor 4 Wochen ruft Vanessa bei Bärbel an und sagt, Mama, wir haben uns impfen lassen, sonst könnten wir keine Hochzeitsreise machen. Aber sag ja am Papa nichts. Aber du kannst ihm ja so erzählen und dann sagst du mir, wie er reagiert hat. Ich habe aber mitgekriegt, das Telefonat, weil der Lautsprecher an war, dachte ich. Und ich saß da und bin sofort stinksauer geworden, ne? Und dann hat mich eine Stimme gefragt, warum wirst du eigentlich sauer? Die sind jetzt eh schon geimpft, brauchst du nicht mehr aufregen. Das ist durch, oder? Und dann habe ich gemerkt so, hey, warum rege ich mich überhaupt auf? Warum rege ich mich auf? Und dann habe ich gesagt, Gott, ich lasse mich jetzt auch impfen. Ich gebe dir eine Woche Zeit. Da war Samstag, ich sage, nächste Woche Samstag lasse ich mich impfen. Und habe ich gesagt, du hast jetzt eine Woche Zeit, zu mir zu reden. Und Gott redet gut, ich höre seine Stimme. Habe ich gesagt, wenn es nicht dran ist, absolut nicht, rede zu mir. Dann kamen dauernd so Wellen von Freude. Da habe ich nicht gewusst, kommen die von oben, von unten oder was? Auf jeden Fall war nichts. Und am Samstag haben wir uns impfen lassen. Uns geht's gut, wir sind topfit, alles gut. Und ich weiß aus der Überzeugung, wenn das Zeug meinen Körper berührt, wird's zu Wasser. Punkt. Das ist mein Glaube. Wenn ihr etwas Giftiges trinkt, weil es kommt auf uns zu im Oktober. Es wird noch schlimmer. Und ich sage euch als Pastor wirklich auf den Kopf zu, die nächsten 5 Jahre werden die herausforderndsten eures Lebens werden. Es kommen einige Dinge auf uns zu. Aber ihr seid trainiert. Amen. Ihr habt das Wort Gottes die letzten 11 Jahre von mir gehört. Jeden Sonntag 80 Minuten. Paulus predigte, dass die Leute einschliefen, aus dem Fenster fielen. Und dann waren sie tot, gingen unter, weckte auf, los, weiterhören. Gott ist gut, Leute. Und dann war die Gruppe wieder vereint. Habe ich gesagt, Leute, lasst euch wegen sowas nicht spalten. Der Teufel lacht sich kaputt über uns. Wenn ihr euch impfen lassen wollt, macht es. Wenn nicht, lasst es. Ganz einfach. Und ich habe euch seit Wochen gesagt, dealt es jeder Einzelne mit Gott. Und dann trifft eine Entscheidung. Und ihr müsst auch mir die Freiheit lassen, die Entscheidung zu treffen, korrekt? Ich weiß nicht, was deine erste Emotion gerade war. Das will ich auch gar nicht wissen. Trifft eine Entscheidung. Hey Leute, Gott ist gut. Und immer noch ist er gut. 1. Samuel 1. Da ist eine ganz bemerkenswerte Frau. Und bevor wir da hingehen, warte mal kurz, mach's nochmal weg. Es gibt so Leute im Alten Testament, die sind der Oberhammer. Manchmal denke ich mir, die sind aus einem anderen Holz gewesen wie wir. Die waren unter dem Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dazwischen gab es wie viel? Nichts. Sie waren wirklich nur unter dem Gesetz. Und es war hart für sie. Falsche Entscheidung, falsches Resultat. Mann, haben wir es gut, dass wir unter der Gnade sind, hä? Unter dem neuen Bund, in dem Christus alles erfüllt hat, in dem wir nichts tun müssen. Nochmal zur Wiederholung, wir lesen alles aus dem Alten Testament aus der Sicht der neuen Schöpfung. Super, Halleluja. So, und dann lesen wir mal. Jetzt darfst du es ranmachen. Es war ein Mann von Ramatin Zophin vom Gebirge Ephraim, der ist Elkana, der Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs. Das geht jetzt so 20 Verse weiter. Nee, Spaß. Nochmal zur Wiederholung. Wisst ihr, wie wichtig Gott Vaterschaft ist? Leute, diese Dinge stehen nicht da, der Sohn dessen oder der Vater dessen, sondern Gott ist Vaterschaft wichtig. Amen. Du kannst den Stammbaum von Jesus ganz zurückverfolgen bis zum Anfang. Und hier wird nochmal ausdrücklich die ganzen Väter erwähnt. Vaterschaft ist wichtig. Wir leben in einem Land, das sich Vaterland nennt und hat die wenigsten Väter. Nur Scheidungskinder und so weiter, Patchwork-Familien und den ganzen Mist der Welt. Aber Gott ist immer noch Gott. Weiter geht's. Also, hier geht's um einen Mann, der hieß Elkana. Und er hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Fängt schon wieder super an. Kommt es euch bekannt vor, dass ihr in einer Familie seid, wo einer mordsbegabt ist und du nicht so? Dass einer ganz reich ist und du vielleicht nicht so? Dass du dich vergleichst mit anderen? Kommt es vor in Familien, dass wir uns vergleichen? Dass wir gucken, was läuft da, was läuft da, was läuft bei mir nicht? Hier ist es ähnlich. Die eine hatte viele Kinder, die andere nicht. So, und jetzt müsst ihr verstehen, im Altertum, in der Antike, waren die Kinder die Altersvorsorge. Die Kinder waren die Rente. Hattest du keine Kinder, keine Rente. Das ist nicht wie heute. Da war, ohne Kinder war nichts los. Da ging gar nichts. Da pflegte dich niemand, da kümmerte sich niemand um dich. Es war immens wichtig, dass die Kinder hatten. Das sehen wir heute in Deutschland, das Kinder ist ein Luxusproblem, gell? Okay, weiter geht's. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Ein gottesfürchtiger Mann, sehr gut. Immer hinziehen, opfern. Gute Sache. Bessere Sache ist das Kreuz für uns. Amen. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Eli war der Hohepriester, seine beiden Söhne durch Geburtsrecht hineingeboren, Priester zu sein. Ihr wisst, man kann sich nicht entscheiden, Priester zu werden. Es war eine Geburtssache. So, weiter geht's. Wenn nun der Tag kam, dass Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Also sie bekamen etwas von ihrem Vater, um es Gott zu opfern. Okay? Sie bekamen einiges davon. Weiter geht's. Aber Hannah gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hannah lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Also sie hatte nicht viel dem Herrn darzubringen, weil sie alleine war. Das ist bitter, das ist eine bittere Pille. Wenn man beobachtet, wie es bei den anderen abgeht, wie der Party ist und bei dir nicht viel. Kommt euch das so ein bisschen bekannt vor? Okay, Vers 5. Ich glaube, ich lese mal hier ein bisschen. Geht es noch weiter? Genau. Obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und jetzt lesen wir was uns alle ganz arg freut. Nämlich, wenn der Herr etwas macht oder nicht macht, was du dir so sehr wünschst. Warum hatte sie keine Kinder? Sie hatte einen Mann, aber sie wurde nicht schwanger. Warum wurde sie nicht schwanger? Wer kennt die Lösung unter euch Experten? Hier steht sie. Der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Okay? Da können sie probieren und machen und tun und Handstände machen, es wird nichts. Warum? Weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Wenn man das jetzt so liest, könnte man schon wieder meinen, oh Mann, ist der Herr böse, gell? Der ist so selektierisch. Die eine hat viele Kinder, die hat gar keins. Warum kann die nicht nur zwei haben und die wenigstens eins? So denken wir. Komm, sei ehrlich. Es gibt so Bereiche in deinem Leben, jetzt vielleicht nicht mehr so sehr, aber früher, da hast du dir irgendwas ganz arg gewünscht und du warst schon dabei mit dem Herrn so, Herr, wenn du mir nur das gibst, gebe ich dir dies. Lass das lieber sein, das wird gar nichts. Der Herr weiß schon vorher, dass du das nicht einhalten kannst. Okay, aber wir sehen hier, es war der Wille des Herrn. Seht ihr das? Erkennt ihr das? Dass der Herr wollte, dass sie keine Kinder kriegen kann. Sie aber wünschte es sich gar sehr. Korrekt? Okay, nächster Vers. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, ihre Widersacherin, die Zweitfrau. Wow, da hast du Spaß. Schon mal arbeitslos gewesen und kam so, liebe Christenkinder, na Thomas, wann suchst du dir endlich mal eine Arbeit? Es gibt viel Arbeit, wer will, der findet eine Arbeit. Schon mal so Sprüche gehört? Warum glaubst du nicht für deine Heilung? Proklamier nicht mehr. Glaub doch endlich. Oh, ich liebe diese christlichen Klugscheißer, sorry. Aber die hast du immer und überall. Und sie kränkte sie ständig. So ein biestiges Weib. Ätsche, bätsche, ich hab schon wieder eine Kugel. Und du kannst gar nicht Billard spielen, du hast gar nichts. Und ihre Widersacherin kränkt und reizt sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Wenn der Herr etwas nicht tut und andere spotten darüber, wow, die werden ihren Preis bezahlen, glaub mir das. Auch wiedergeborene Christen zahlen manchmal einen Preis. Weil Gott widersteht dem Stolzen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Aber Gott widersteht dem Stolzen. So, war die stolz? Ja, auf was? Auf ihre Kinder. Ätsche, bätsche. Hat sie die selber gebacken? Wir können auf nichts stolz sein in dieser Welt, weil alles, was wir haben, ist von Gott. Wenn Gott sagt, gib mir alles zurück, was von mir, selbst den Staub, aus dem du gemacht bist, ist von der Erde. Mach dir deine eigene Erde, wenn du mit Gott hadern willst. Geht nicht. So, dann fehlt dir immer noch der Odem. Hast du kein Lebensodem, wird's nix mit Adam. So, weiter geht's. Heftige Geschichte, oder? So ging es alle Jahre. Nicht nur einmal, alle Jahre immer wieder. Alle Jahre wieder kommt das Zänkischweib. Guck, was hier ist. Wenn sie hinauf zum Haus des Herrn zogen, kränkte jene sie. Dann weinte Hannah und aß nichts. Sie weinte und aß nichts. Heftig, hä? Aber diese Frau war aus einem Holz, das beneide ich. Sie war aus einem Superholz. Nächster Vers. Elkanah aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du und warum isst du nix? Sie hatte keinen Bock auf Essen. Man könnte auch sagen, sie fastete, weil sie den Herrn suchte. Sie besprach sich nicht mit ihren Kaffeefrauen. Sie ging nicht in den Kegelclub und sagte, stellt euch vor, der Herr hat meinen Leib verschlossen. Das ist doch eine Frechheit, oder? Alle werden schwanger ständig, nur ich nicht. Aus diesem Holz war sie nicht. Sie besprach sich nicht mit Fleisch und Blut und sie heulte auch nirgends. Sie ging auch nicht zum Psychologen, sie ging auch nicht zum Seelsorger, sie war auch auf keiner Couch zu finden. Sie wusste, die Lösung ist bei wem? Beim Herrn, und da suchte sie. Und das rate ich dir heute Morgen auch. Such beim Herrn die Lösung, nicht bei mir. Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 2 Söhne? Ach, 10. Ihr passt ja auf. Unfassbar. Toller Ehemann, ne? Die Frau möchte gern Kinder, und er, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Schon mal so Christen getroffen? Oh, ich liebe es. Das Wort Gottes ist so cool. Ja, er versteht sie nicht. Er sagt, warum regst du dich auf? Ja, er kann gut reden. Er hat ja noch eine andere Frau, ne? Die ständig schwanger ist. Ist auch lieblos, oder? Das ist auch ein dummer Spruch. Hilft ihr gar nicht. Auch ihr Mann, der sie hier kränkt, auch auf den schaute sie nicht. Weiter geht's in der Geschichte. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Wo war sie? Wo ging sie hin? Zum Tempel. Es war der einzigste Ort im Alten Testament, außer ein paar Bibelschulen und ein paar andere Orte, wo Himmelstüren oder Leitern waren. Aber im Großen und Ganzen traf man, wenn man Gott treffen wollte, nur im Tempel. Wo ging sie hin? Super, oder? Sie ging nicht zur Kaffeekränzchengruppe und sagte, komm Schwestern, wir sitzen jetzt an den Neckar und weinen, alle miteinander, weil es so schlimm ist. Sie suchte den Herrn, und am Türpfosten des Tempels saß der Eli. Das war nicht so ein ganz toller, es war so ein mittelmäßiger, aber seine Söhne waren noch viel schlimmer, aber das sehen wir gleich. Weiter geht's. Und sie war von Herzen betrübt, richtig traurig, richtig betrübt. Das Wort drückt eigentlich gar nicht aus, wie traurig sie war. Sie war verzweifelt, ohnmächtig. Sie wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Schon mal so eine Situation gehabt? Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Da ist ein Schlüssel für Leute, die eine Lösung suchen. Die einen werden stolz und bockig und trotzig und sagen, Gott, der gibt mir auf die Nerven, ich hab Schnauze voll, bin schon 20 Jahre gläubig, gibt einen 10. und nichts passiert. Und die anderen, die gehen zum Herrn. Und wissen, Gott ist gut. Sie wusste in ihrem Herzen, Gott ist immer noch gut, auch wenn ich nicht schwanger bin. Aber Gott ist was? Gut. Und sie ließ sich nicht davon abbringen. Sie ließ sich nicht davon abbringen, dass Gott gut ist. Sonst wäre sie da nicht hin und hätte bei ihm geweint. Weinen tun wir nur bei Leuten, denen wir vertrauen, nicht bei unseren Feinden. Komm, sei ehrlich. Ja, stimmt's? Nächster Vers. Wir schauen uns heute alle 3 Kapitel an. Es dauert ein bisschen länger, Bärbel schließt nachher ab. Und gelobte ein Gelübde und sprach, pass auf, sie war nicht die Dümmste. Sie dachte sich, jetzt setze ich alles auf eine Karte, mal sehen, was passiert. Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Ihr wisst ja, die Juden durften sich nicht die Haare schneiden. Das finde ich einmal so lustig mit Tattoos, wo Christen sagen, Tattoos sind vom Teufel. Dass Jesus auch tätowiert ist und Gott tätowiert ist, wissen die nicht, weil die das Wort nicht kennen. Dein Name steht in der Hand Gottes geschrieben. Was denken sie denn mit was? Und Jesus hat einen besonderen Namen auf seiner Hüfte. Und im Vers im Alten Testament, wo es darum geht, dass du dich nicht ritzen lässt um Tode willen, da steht im selben Atemzug, und du darfst dein Haupt nicht scheren. Ich kenne aber keinen wiedergeborenen Christ, der noch nicht beim Friseur war. Leute, wacht auf, so ein Tattoo ist für Gott kein Problem. Irgendwann baue ich hier die Kamera hin, da gibt's so. Wir hatten so eine Futterbox auf der Hochzeit, das war lustig. Der Kai und ich haben da Blödsinn gemacht, wir wussten aber nicht, dass die alle Bilder kriegen. Die wurden gleich ausgedruckt, haben wir weg, aber die sind alle gespeichert. Muss man ihm doch vorher sagen, nicht hinterher, ne? So, guck mal, was hier passiert. Ich persönlich glaube, hier passiert genau das, was Gott wollte, was passiert, nachdem er ihr den Leib verschloss. Nämlich, dass sie das betet, geboren aus dem Heiligen Geist, was sie gerade betet. Seht ihr, wie schlau Gott ist? Wenn Gott zu ihr gesagt hat, ich schenke dir jetzt einen Tip-Top-Sohn, Picobello, einwandfrei, erste Wahl, und dann gibst du ihn mir. Was hätte die gesagt? Ja, so, nee. Mein Daimler gebe ich nicht her. Ein Stern, der einzig für mich fährt. Den habe ich gerade erst geholt aus dem Autohaus. Den Götzen, den gebe ich nicht. Aber sie sagt, Herr, wenn du mich schwanger machst, dann schenke ich dir diesen Sohn zurück. Es ging ihr hauptsächlich um die Ehrwiederherstellung vor ihrer Widersacherin. Aber sie wusste auch, Gott, schenkst du mir einen Sohn, gebe ich es dir zurück. Wer ist von uns so, dass er sagt, Gott, wenn du mich zum Prediger machst, predige ich nur zu deiner Ehre. Nein, ich kaufe mir einen Armani-Anzug und alle Leute werden mich bewundern. Ich werde mir ein weißes Täschchen kaufen und einen weißen Anzug wie Benny Hinn. Und dann nenne ich mich Benny Ford. Und dann kommen die Leute hin und fort. Leute, wer von uns hat so eine Herzenshaltung, dass er sagt, Herr, wenn du mich schlau machst, dann setze ich diese Schleuer für dich ein. Wenn du mich begabt machst, dann alles zu deiner Ehre. Versteht ihr, was hier für ein Geheimnis ist? Das ist der Hammer. Und sie sagt, es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Wir verstehen diese jüdischen Rituale nicht. Das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun, mit der Salbung. Da habe ich jetzt nicht die Zeit dazu, nur kurz erwähnt. Nächster Vers. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Für manche Männer ist es komisch, wenn Frauen beten. Das ist manchmal heute noch so. Aber sie betete lange. Sie machte nicht blablabla, sondern sie schüttete ihr ganzes Herz vor dem Herrn aus. Gott gefällt es. Darfst ihm alles sagen. Da ist nichts, wo er sagt, oh, das ist mir jetzt zu viel oder das nervt mich. Ganz im Gegenteil. Okay? Eli, ein Supermann Gottes, sehen wir jetzt gleich. Mal gucken, was er denkt. Weiter geht's. Denn Hannah redete in ihrem Herzen. In ihrem Herzen sprach sie mit Gott. Das ist, was ihm gefällt. Nicht viele blablabla Worte, hat Jesus auch gesagt. Geh in dein Kämmerlein, mach die Türe zu, bete mit Gott aus deinem Herzen. Geh nicht an die Ecken, dass dich jeder sieht und die Leute dich bewundern, was für ein toller Beter du bist. Nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Diese Frau, ich freue mich, wenn ich die treffe im Himmel. Bin schon gespannt, mich mit ihr zu unterhalten. Du auch? Hast du Bock, manche zu treffen und zu sagen, hey, wie war das damals? Und die werden dich fragen, hey, wie war die neue Schöpfung? Oh, das war so depressiv. 21, das Wetter kacke und wir mussten uns alle impfen. Oh. Mach dich nicht verrückt, bleib ruhig, okay? Und da meinte Eli, sie wäre betrunken. Ein Supermann Gottes. Das lesen wir auch im Neuen Testament, oder? Als der Heilige Geist auf sie kam. Die sind ja alle besoffen um die Mittagszeit. So reagieren immer Leute, die einfach nicht blicken, was der Herr macht. Ganz oft so. Okay, weiter geht's. Und sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Das ist ein Rotzlöffel, oder? Irgendwo ein Stück weit. Sie geht zum Tempel, macht sich auf in ihrer Not, ist verzweifelt, weint und der denkt, die ist besoffen. Weiter geht's. Hannah aber antwortete und sprach, nein, mein Herr. Und hier ist schon wieder ein Schlüssel. Sie spricht ihn an mit mein Herr. Nicht mit ey du Trottel, ey du Dummkopf, ey du blöder Sack, was geht's dich an? Sie hat eine Ehrfurcht Gottes in sich. Selbst wenn Männer Gottes völlig daneben liegen. Auch das ist wieder eine Herzenshaltung, die selten geworden ist auf dem Planeten. Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Sie demütigt sich abermals vor einem Mann, der nichts kapiert. Aber er ist der eingesetzte Priester des Herrn. Das darf man nie vergessen. Deswegen hat auch Jesus und viele andere haben auch gesagt, tastet die Gesalbten des Herrn nicht an. Wir denken oft, wir dürfen urteilen, dürfen wir nicht. Wir dürfen beurteilen, nicht verurteilen. Das ist ein großer Unterschied. Okay? Was mir hier so gefällt ist, dass man eigentlich klar rausliest, dass sie keinen Zorn auf Gott hatte. Sie war weder enttäuscht, noch war sie bockig, zornig oder irgendwas in dieser Richtung. Sie wusste, nur Gott kann Kinder schenken. Nur Gott kann meine Zukunft bauen, um es mal im übertragenen Sinn zu sagen. Wisst ihr, in dieser Zeit, in der wir leben, kann nur Gott deine Zukunft bauen. Weißt du das? Egal, wie tot es da aussieht und egal, wie sehr du trainierst, uns kommt keine Schwangerschaft bei heraus. Nur Gott kann Frucht bringen. Versteht ihr, was ich sagen will? Immer wieder höre ich von Leuten, wir bauen jetzt eine Gemeinde, habe ich wieder erzählt gekriegt, in Freiburg. Ja, viel Spaß. Denn die, die am Hause des Herrn bauen, ohne Gott bauen, ist alles umsonst. Man kann sich nicht heute entscheiden, wir bauen morgen eine Gemeinde. Das muss aus dem Geist geboren sein. Ich glaube, wir werden in eine Zeit gehen als Gemeinde, wo wir wieder Wunder sehen werden. Übernatürliche Wunder, Heilungswunder, Tode auferwecken, diese Dinge kommen zurück. Das Zeitalter der Gemeinde wird enden, wie es angefangen hat in Apostelgeschichte. Mit Zeichen und Wundern und einer starken Gemeinde und einer Braut, die herrlich ist und ohne Runzeln und ohne Flecken. Amen. Noch sehen wir das überhaupt nicht, aber Gott macht es. Und er bereitet überall kleine Grüppchen vor, überall. Und in großen Gruppen bereitet er kleine Gruppen vor, denen ihr Herz für ihn brennt. Und die ganzen Namenschristen, die werden abfallen. Die werden dich verraten und verkaufen und werden des Herrn Namen verleugnen, wie es damals auch war. Nichts Neues. Wer nicht brennt, ist lauwarm. Lies Offenbarung. Ich speie dich aus meinem Mund, wenn du lauwarm bist. Alter Vater, ich spüre schon wieder die Salbung. Oh, ich habe 5 Seiten. Schaffen wir das? Halleluja. Also, sie erklärt sich hier. Weiter geht's. Ich habe mein Herz ausgeschüttet. Du wolltest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet. Boah, ich ziehe den Hut vor dieser Frau. Wo jemand, der dich gerade anklagt und verurteilt, so zu reagieren, nicht mit Bitterkeit, nicht mit Ablehnung oder, hey, du Rotzlöffel, was fällt dir ein? Wie oft ich in den letzten 30 Jahren gehört habe, ich habe auch den Heiligen Geist. Ja, mach doch. Mach doch. Ja, ist mir egal. Geh, mach, wenn du den Heiligen Geist hast, oder? Aber du kannst nicht den Heiligen Geist gegen deine Geschwister verwenden. Probier's aus, das wird heiß. Das ist eine neue Sendung, eine himmlische, der heiße Stuhl. Irgend sowas wird es. Aber da kommt nichts mehr raus. Weiter geht's. Eli antwortete und sprach, jetzt pass auf, obwohl er so daneben liegt, benutzt Gott ihn trotzdem. Muss Gott ihn benutzen? Ja oder nein? Ja, weil er hat niemand anders. Selbst Jesus lehnte sich nicht gegen die Hohepriester auf, die ihn letztendlich für 30 Silberlinge getötet und verraten haben. Stimmt's? Er sagte sogar immer wieder, wenn er einen heilte, geh hin und zeig dich wem? Dem Priester. Weil es im Gesetz stand. Jesus übertrat nicht das Gesetz, er erfüllte es. Und er ging nicht gegen diese Männer vor, obwohl sie komplett daneben waren. Obwohl sie ihn hassten und gegen ihn redete, er wehrte sich nie. Interessant, oder? Und jetzt pass auf, was hier steht. Geh hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Ich zieh schon wieder den Hut vor der Frau, weil sie nicht anfängt zu diskutieren. Also lieber Priester Eli, du hast keine Ahnung, wie lange ich schon jetzt kinderlos bin, du kommst hier so salopp daher, machst so einen kleinen Spruch hier, von wegen der Herr dich gehört, geh in Frieden. Macht sie das? Nein, schauen wir uns an. Nächster Vers. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Warum fing sie wieder an zu essen und sah nicht mehr traurig aus? Weil sie etwas empfing. Was empfing sie? Nein, sie hatte Glauben. Was empfing sie? Wie funktioniert das Reich Gottes immer? In Samenform. Immer nur in Samenform. Gott gibt immer dir einen Samen in die Hand. Wer weiß noch, was der Samen braucht? 3 Dinge? Nein, von unten anfangen. Erde, danke. Erde ist was? Dein Glauben. Leute, muss ich nochmal von vorne die Anfänge predigen. Dein Glaube ist die Erde. Wenn du den Samen nicht in die Erde steckst, was passiert? Nix, den kannst du ins Regal legen oder in ein Schild davor. Wird nix. Erde, dann braucht er was? Wasser. Martin, sag's laut, hast schon gesagt. Wasser. Das sind deine Gebete. Die Erde ist dein Glauben, deines Herzens. Gott steckt mit dir zusammen diesen Samen. Das ist ein Wort. War sie schon schwanger? Ist sie in dem Moment schwanger geworden? Nein. Sie empfing ein Wort Gottes, ohne etwas zu sehen. Hebräer 1, der Glaube ist ein Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht, was noch nicht ist, aber was wird. Amen. So, sie steckte das Wort in ihr Herz und empfing Freude und sagte, ich brauche nicht mehr fasten, ich brauche nicht mehr rummachen, der Herr hat mich was? Erhört. Er sagt, sie wird schwanger werden, korrekt? So, also braucht sie nicht mehr traurig sein. Das ist für mich ein schlauer Christin, um es mal so zu sagen. Schlaue Christen nehmen das Wort Gottes, stecken es in ihr Herz, nehmen die Zeit, die es braucht, das ist der dritte Punkt, Zeit zum Wachsen, und begießen die ganze Zeit den Samen. Ihr wisst, mein Lieblingsbeispiel ist der Typ mit der verkrüppelten Hand, steht vor Jesus. Und Jesus fragt ihn, was willst du? Oh, ich kann mir gut vorstellen, wenn ich dabei gewesen wäre, Petrus wieder. Mit seiner religiösen Meisterkleister. Was wird er von dir wollen? Wie Hausmeister Krause, so stelle ich mir das vor. Ja, ja. Was wird er wohl wollen? Jesus, siehst du nicht eine verkrüppelte Hand? Jesus wusste, dass er eine verkrüppelte Hand hat. Das wusste er schon lange, bevor Petrus seine Mutter ihn empfangen hatte. Aber was wollte Jesus? Dass er was macht? Spricht. Denn Glauben kommt aus dem Sprechen, aus dem Herzen. Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und er sagt zu ihm, streck deine Hand aus. Wenn er angefangen hätte zu diskutieren, ja, lieber Heiland, lieber Rabbi, meine Hand geht doch nicht, du Depp, hätte er nicht gesagt, hätte gesagt, Meister, oh, Allwürdiger, oh, was alles so Christen einfällt. Es geht doch nicht. Dann hätte Jesus gesagt, ja, hast du recht, tschüss. Was machte er? Er probiert, aufgrund des Wortes von Jesus, war nur ein Samen. War er geheilt? Nein, noch nicht. Er empfing den Samen in seinem Herzen, steckte ihn in Glauben, fing sofort an zu gießen und sofort endete er. Nämlich den Moment, wo Jesus spürt und der Heilige Geist sah, er probiert es. Auf das Wort des Herrn hin, was passierte? Und die Hand war geheilt. So funktioniert jede Heilung. Nicht mir WhatsApp schicken, lieber Bruder, kannst du beten für meine Mutter in Brasilien? Meine Schwiegermutter war es in Brasilien, die hat Corona. Na, dachte ich, an wie viel hast du die noch geschickt? An 100 Leute, sei, das reicht nicht. Du musst mindestens 200, vorher steht der Heiland nicht vom Stuhl auf. Meine Fresse, sind Christen dumm. Oh, ich bin heute wieder scharf, gell? Tut mir leid, ich will euch nicht verhauen. Aber ich spüre so die Salbung. Gott ist gut, er will, dass du gesund bist. Aber braucht deinen Glauben dazu. Weil wenn du, wenn er dich einfach nur so heilt und dann kommt einer und sagt, das kann ja gar nicht sein, was passiert? Bob, weg ist deine Heilung. Glauben versetzt Berge. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und da ist das Problem in der heutigen Christenheit. Sie wollen immer einen haben, der zuständig ist. Geh mal in Gemeinden. Da gibt's den Ordner, den Platzanweiser, den Kloputzer, den Soundmann. Ja, wir brauchen diese Dinge und die sind gut. Aber wenn wir nicht selber merken, hey, ich bin nicht da, um einen Stuhl zu wärmen, sondern ich bin da, um was mitzubringen. Wie oft sage ich euch, kommt im Gebet vorbereitet hierher. Ich bin nicht dein Akkuladestation. Du bist der Akku, der vollgeladen herkommen muss. Und dann gibst du mit hier im Lobpreis und wir preisen den Herrn und jagen die Dämonen weg und machen ein Licht hier heute Morgen in Heidelberg. Amen. Und das ist der Punkt, um was es geht. Halleluja. Da ging die Frau ihres Weges, aß und sah nicht mehr so traurig drein. Ein prophetisches Wort zur rechten Zeit, wie gut. Hä? Wie gut, weiter geht's. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Rama ist gut. Buddha ist nicht schlecht, aber Rama ist gut. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedacht an sie. Oha! Sie war plötzlich fruchtbar. Von Unfruchtbarkeit in die Fruchtbarkeit, nur durch ein Wort des Herrn. Vom Tod zum Leben, von der Stagnation zum Durchbruch, nenn es wie du willst. Ist es gut? Halleluja, weiter geht's. Und Hannah ward schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Samuel heißt von Gott erhört. Ein super Name, könnt ihr euren Kindern geben. Denn so sprach sie, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Seht ihr, welchen Namen sie ihrem Sohn gibt? Sie vergisst nicht mal. Jedes Mal, wenn sie ihn ruft, jedes Mal, wenn sie ihn ruft, denkt sie daran, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Seht ihr, wie prophetisch Namen sind? Namen sind wichtig. Weiter geht's. Verstehen wir heute auch nicht mehr. Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Haus, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, als es ist wieder ein Jahr rum, weiter geht's, zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann. Jetzt zieh ich schon wieder den Hut vor dieser Frau. Sie vergisst ihr Versprechen nicht. Oh, wie viele Christen vergessen ihr Versprechen. Oh Herr, wenn du nur machst, dass ich diese knackige, sexy Blondine heirate, dann gebe ich dir alles. Und dann hast du diesen Ding und stellt sich raus, es war ein Drache. Er hat sich nur noch nicht verwandelt, aber er verwandelt sich täglich mehr in den Drachen. Und du bist so beim Herrn und da, Herr, erlöse mich vom Drachen, nicht zu spät. Sondern sie sprach, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Wow, welch eine Größe hat diese Frau. Das Größte, was sie geschenkt bekommen hat, dem Herrn zurückzugeben. Merkt ihr, aus was vom Holz die war? Das fällt uns schwer, gell, manchmal. Weiter. Ihr Mann Elkanah sprach zu ihr, so tu, wie dir es gefällt. Da war er mal weise. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast, der Herr aber bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Weiter geht's. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu ein dreijähriger Stier, eine Scheffel Mehl, einen Krug Wein, so wie es im Gesetz steht, und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Knabe war aber noch jung. Weiter. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli, zum Priester. Und sie sprach, ach mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich, nun aber hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Weiter. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, nicht irgendwann, sondern sein Leben lang, loslassen, weil er vom Herrn erbeten ist und sie beteten dort den Herrn an. Weiter geht's. Und Hannah betet und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Wow. Welcher Christ ist fröhlich, wenn er das Größte, was er von Gott bekommen hat, Gott zurückgibt? Da kenne ich ein paar so Zwiebelchristen. Da fließt immer ein Tränchen. Ja? Die haben auch einen Zwiebelgeldbeutel. Kennst du das? Wenn es ans Opfern geht, was geben, dann fangen die Mann zu weinen. Ich weiß gar nicht warum. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Überleg mal, was diese Frau sagt. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Weiter. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott. Weiter. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden, gehen nicht aus eurem Munde. Seht ihr, was ihr sagt? Sie erinnert sich an ihre Widersacherin. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Weiter. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Sie prophezeit gerade im Gebet. Merkt ihr das? Über viele Dinge. Weiter geht's. Die da satt waren, müssen nun Brot dienen. Und die Hunger litten Hunger nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Wer nicht baut mit dem Herrn sein Haus, sein Leben, wird alles verlieren, was er hatte. Das hat Jesus gesagt. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Da denke ich immer an Michael Jackson. Egal, ob du in Alaska warst oder in Brasilien im Urlaub, jeder kannte Michael Jackson. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei sich selber verliert? Weiter. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Über wen prophezeit sie hier? Ist schon mal einer von den Toten auferstanden vor Jesus? Nicht einer. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Seht ihr, was sie hier tut? Sie prophezeit über Christus. Weiter geht's. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Der Herr macht das. Weiter geht's. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Von wem prophezeit sie hier? Wer von euch ist schlau? Christus. Weiter geht's. Der letzte Satz noch, den machen wir noch dazu. Denn die Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Weiter geht's. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Lest es in dieser Zeit, in der wir leben. Die Leute, die das alles gerade planen, was sie planen und sich kaputt lachen über uns dumme Menschen, für die sind wir nur dummes Vieh. Wir haben null Interesse an dir. Sie sitzen an runden Tischen und reden, was sie als nächstes veranstalten. All die werden ihren Preis bezahlen. Die werden ihren Preis bezahlen. Dir kann nichts passieren. Und wenn du dein ganzes Hab und Gut verlierst, aber dein Leben kann er dir nicht nehmen. Und selbst wenn du dein Leben verlieren würdest, wärst du beim Herrn. Du hast all inclusive, du kannst nur gewinnen. Ich sag's euch immer und immer wieder. Ich habe keine Angst vor der Zukunft oder was kommt. Es kommen vielleicht Dinge, die ich nicht mag, aber ich weiß, Gott ist gut. Mensch, ihr müsst es verinnerlicht haben. Vielleicht machen wir doch mal hier, ich lade mal so einen Tätowierer ein. Und dann kriegt ihr alle so Tattoos. Gott ist gut, ich bin errettet, mir kann nichts passieren. Dann gehst du in den Laden rein, warum kann dir nichts passieren? Ja, weil ich errettet bin, Landkollege. Kommst du auch zu Jesus, kommst du. Er wird behüten die Füße seiner. Komm, lies mit mir, was steht hier? Das bist du. Aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft niemand. Sie meinen alle, sie haben alles unter Kontrolle. Aber Christus lacht über sie. Weiter geht's. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Die mit dem Herrn hadern. Da habe ich gedacht, wow, heftig. Schon mal gehadert mit Gott? Ich ja, aber nicht selten. Aber ich weiß, es ist nichts Gutes. Das ist eine Sackgasse. Kommst du nicht mehr raus, außer du fährst zurück, wo du rein bist und bittest Gott um Vergebung. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten, die Welt enden. Seht ihr, was hier steht? Wie prophetisch für unsere Zeit. Er wird Macht geben seinen Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Amen. Wer ist das? Jesus wird nächstes Mal, wenn er kommt, wird er nicht kommen mit Sandalen und rumlaufen und die Leute bequatschen. Der wird kommen mächtig auf einem weißen Pferd mit all seinen Engeln und Herrschern. Der wird Gericht halten, er wird sie richten mit eisernem Stabe, steht in Offenbarung. Da ist nichts mehr mit lieber Jesus, da wird's hart für die. Amen. Wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, das Zeitalter der Gemeinde, dann wird's heftig hier auf Erden. Aber Gott sei Dank haben wir all inclusive gebucht, gell? Mann, vor ein paar Jahren einfach nur so ein Gebet gesprochen und Buße getan. Wow. Yo, das war aber, es wird mir immer wichtiger. Weiter. Und Elkana ging heim nach Haman, sein Haus, der Knabe aber war des Herrn Diener vor dem Priester Eli. Seht ihr, wo sie ihn reinpflanzte? Ins Haus Gottes. Sie wusste, Gott kann man mit meinem Sohn was Besseres anfangen wie ich. Wir sind manchmal anders, sagen Gott, so eine halbe Stunde darfst du heute kommen. Und in vielen Gemeinden muss der Heilige Geist sich hinten anstellen, wenn er was tun darf. Heiliger Geist, zum Schluss darfst du noch für die Leute beten. Aber jetzt stört die Versammlung nicht. Die flippen hier aus und kreischen während dem Lobpreis. Hier herrscht Ordnung. Und tanzen wollen wir auch nicht. Die eine Schwester flippt immer aus. Das gefällt uns nicht. Wir sind Deutsche. Wir machen sowas nicht. Und erlaubt mal dem Heiligen Geist zu machen, was er will. Da geht's aber anders ab. Haben wir ja schon erlebt, wo eine Frau hier hinten steht und sagt, Thomas, ich habe so eine komische Sprache. Könnt ihr euch noch an die erinnern? An die Karen? Amerikanerin in Holland aufgewachsen. Ich habe so eine komische Sprache, sagte sie mir. Sei, mach mal. Shigiba, shigudu, bubu. Sei, das ist Zungensprache. Jetzt hast du die Taufe im Heiligen Geist. Ist das gefährlich? Hat zwar hier hinten gestanden, nach dem Gottesdienst. Wir waren noch drei Leute da und die wird im Heiligen Geist getauft. Das war für mich die größte Ehre, die ich hier jemals erlebt habe in 11 Jahren, dass der Heilige Geist einfach jemand tauft, ohne dass er sich anstellen muss. Amen. Halleluja, Gott ist gut. Weiter. Gefällt euch die Geschichte? Die wird noch richtig gut. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, die fragten nicht nach dem Herrn. Hier siehst du wieder eine Priesterelite, ein Kinder von Christen, sage ich mal. Bin mal jetzt ganz frech. So meistens zweite, dritte Generation, die haben mit Gott nicht mehr so viel am Hut. Die sind verwöhnt, Mama putzt ihnen den ganzen Tag den Hintern. Ja, und wenn's Mama nicht da ist, kriegen sie eine Pampers. Dann dürfen sie weiter Kack machen. Ja? Und, aber die kriegen keine Erziehung, sie kriegen keine Korrektur, ihnen wird nicht gesagt, bis sie hin und nicht weiter. Die Bibel sagt, wer seine Kinder liebt, züchtigt sie bei Zeiten. Und Züchtigung heißt nicht verhauen. Das Wort Zucht, ihr wisst ja im Deutschen, ein bisschen schlecht angehaucht. Aber damit meine ich Erziehung. Und hier waren so welche. Ja, das war wahrscheinlich wieder so ein Eli Top Priester Manager, der den ganzen Tag wo war? Im Tempel. Und sich leider nicht um seine Söhne kümmerte. Ja? Ich habe einen Pastor, vor 25 Jahren circa kennengelernt. Der sagte zu mir, wahre Geschichte, Thomas, ich war bei über 100 Männern bisher am Sterbebett. Damals. Über 100 Männer. Und er sagte zu mir, keiner von denen hat zu mir gesagt, wäre ich doch nur noch mehr im Büro gewesen. Wäre ich doch nur noch mehr irgendwo in meinem Job gewesen. Viele von denen Top-Manager, die durch die ganze Welt flogen und immer im anderen Nobelhotel übernachteten, waren aber nie zu Hause. Wisst ihr, was sie auf ihrem Sterbebett alle sagten? Hätte ich doch nur mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbracht. Wie dumm muss man sein, oder? Halleluja. Ich habe einige Jobs abgelehnt. Ich hatte einen super Job vor, nach meiner Bundeswehrzeit. Hätte ich knapp $15,000 im Monat verdient, um in Saudi-Arabien Raffinerien zu bewachen. 3 Monate durcharbeiten, 14 Tage zu Hause. Habe ich gesagt, ich gehe doch nicht 3 Monate weg. Die wollten mich unbedingt. Habe zu Bärbel gesagt, hey, das ziehen wir 2 Jahre durch, haben ein Häuschen bezahlt. War damals wahnsinnig viel Geld. Aber ich habe gewusst in meinem Herzen, das funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Du lebst dich auseinander. Was nützt dir die Kohle, wenn du deine Frau verlierst? Leute, wir sind alles nur Menschen, oder? Wir müssen mit Weisheit entscheiden und auch mal was zu Ende denken, nicht nur den Anfang sehen. Sie fragten nicht nach dem Herrn, weiter, noch danach, was dem Priester Zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte und hatte eine Gabel mit 3 Zacken in seiner Hand, das lesen wir schneller, weil das alles nicht so wichtig ist, und stieß in den Tiegel, in der Kessel, Pfanne oder Topf, und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. Die bekamen ja auch immer den Zehnten, ihr kapiert's, oder? Okay, so taten sie alle in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Weiter geht's. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, was Gott gehörte, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte, gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, das beste Teil. Nicht für Gott, für den Priester. Versteht ihr den Unterschied? Denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Weiter. Wenn dann jemand zu ihm sagte, lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, also zuerst Gott, dann der Priester, so sprach er zu ihm, du sollst mir es jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. Heftig, oder? Die waren drauf, oder? Null Respekt vor Gott, obwohl sie im Hause des Herrn sind. Das erlebst du auch manchmal in der christlichen Szene. Null Ehrfurcht vor Gott in ihrem Herzen, aber den Leuten sagen, was richtig und falsch ist. Oh, das schaut sich der Herr eine Weile an. Und dann passiert was. Okay, weiter geht's. So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn. Vor wem sündigten sie? Vom Herrn. Nicht, was die Menschen sagen, vor Gott. Denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Ihr wisst ja, jedes Tieropfer war symbolisch für was? Für das Kreuz an Golgatha. Wen verachteten sie wirklich? Christus. Und diese Sünde kann Gott nicht durchlassen. Okay, weiter geht's. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz. Er wurde hineingeführt in den Priesterdienst. Weiter geht's. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr, als immer wenn er größer wurde, bekam er neue Kleider. Wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen, sie vergaß ihn nicht. Sie sorgte weiterhin für ihren Sohnemann. Weiter geht's. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach, der Herr gebe dir Kinder von dieser Frau anstelle des Erbetenen, denn sie vom Herrn erbeten hat. Und sie gingen zurück an ihren Ort. Als Gott sah, dass sie wirklich in ihrem ganzen Herzen losgelassen hatte, den Samuel, sprach Eli, obwohl er so verdreht war, prophetisch, du wirst noch mehr Kinder haben. Ist Gott gut? Gott gibt uns alles, was wir uns in unserem Herz wünschen, wenn es okay ist, wenn wir ihm gegeben haben, was er sich in seinem Herz wünscht. Leute, das ist ein tiefes Geheimnis. Ich treffe so viel unzufriedene Christen, die nur am Motzen sind und sich am Beschweren, was alles in ihrem Leben nicht läuft. Frag dich mal, warum? Die Antwort weißt du selber. Weiter. Und der Herr suchte Hanna heim, dass sie schwanger ward, und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Ist Gott gut? Überfluss kommt in dein Leben, wenn du Gott an erste Stelle setzt. Kommt Überfluss in dein Leben. Aber der Knabe Samuel wuchs auf bei dem Herrn. Er glaubt, es war ein gutes Geschäft für Hanna. Um es mal so ganz abwertend als Geschäft zu bezeichnen. Es war ein guter Deal für sie. Es war eine gute Abmachung. denn Gott belohnte sie sehr. Amen. Eli aber war sehr alt geworden jetzt mittlerweile. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten, so dass sie bei den Frauen schliefen, also sie hatten mit jeder Frau, die in den Tempel kam, hatten sie Sex. Gibt's auch heute noch in Gemeinden. Es gibt hier so einen möchtegern bekehrten muslimischen ehemaligen Rocker, den Namen sage ich jetzt nicht, könnt ihr selber überlegen. Der schläft mit zig Frauen aus der Gemeinde und sagt ihnen, das ist Gottes Wille. Ich weiß nicht, wie dumm manchmal Frauen werden können oder auch Männer, ihr versteht mich schon richtig, aber unfassbar. Überall, ne? Und dann gibt's ein großes Movement seit über 20 Jahren in Deutschland, wo auch die Frauen tauschen untereinander, weil Gott ist ja Liebe. Wenn man nicht mehr klar denken kann, ne? Leute, wer hat denn anfangen? Wenn du da drin bist, merkst du das nicht mehr. Wir von außen schauen rein, sagen, die spinnen ja. Aber die drin sind, die raffen gar nichts mehr. Weil die Verwirrung und diese Geister immer mehr zunehmen, okay? Die vor der Tür der Stiftshütte dienten. Ihr müsst euch mal vorstellen, das sind Frauen, die im Tempel dienen wollen. Und anstatt Gott die Ehre zu geben, werden sie verführt zur Sünde. Zwei ganz tolle, dufte Typen, ne? Siegfried und Roy von Jerusalem. Weiter geht's. Sprach er zu ihnen, warum tut ihr solch böse Dinge, vor denen ich höre im ganzen Volk? Er konfrontiert sie gerade. Der Eli konfrontiert gerade seine Söhne, aber nicht richtig. Er sagt, hey, was ihr da macht, das ist ja furchtbar, was ich da alles höre. Die ganzen Gerüchte, das ist ja, was macht ihr da? Das hilft manchmal, manchmal hilft es nicht. Wenn es nicht hilft, muss Stufe 2 zünden. Aber er macht's leider nicht, okay? Weiter geht's. Nicht doch, meine Söhne. Das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Weiter. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, hör genau zu, was hier steht, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll dann für ihn entscheiden? Aber sie gehorchten, jetzt kommt der Schlüssel, sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht. Sie waren widerspenstig, aufmüpfig und schon viel zu lange ihrem freien Willen überlassen worden, dass sie jetzt taten, was sie wollten, nicht was Gott will. Schon mal so jemand getroffen? Renne. Lauf weg. Schwierig. Sie gehorchen der Stimme ihres Vaters nicht. Sünde ist schwierig im Hause Gottes, aber noch schwieriger für Leute, die dienen. Versteht ihr? Nochmal, wir lesen alles aus der Sicht der neuen Schöpfung. Für deine Kinder ist immer was da? Hoffnung und Gnade. Okay? Nicht traurig werden jetzt oder irgendwie in Verdammnis. Okay? Denn der Herr war willens, sie zu töten. Es fehlte nicht mehr viel in der Entscheidung Gottes zu sagen, weg mit ihnen. Habe ich am Anfang der Predigt gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dazwischen gibt's wie viel? Nichts. Okay, weiter geht's. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei Menschen. Gott war mit ihm. Und die Menschen sahen, dass Gott mit ihm ist. Wenn Menschen bei dir sehen, dass Gott mit dir ist, hast du Gunst. Fang mal an, anders zu denken. Oh, immer wenn ich Zeugnis gebe, werde ich ausgelacht. Lass sie lachen. Aber da sind auch welche dabei, die sagen, wow, was ist bei dem anders, wenn der mit mir redet? Wenn sie erzählt, brennt mein Herz. Der Heilige Geist. Schau nicht auf die nicht wollen, das hat Jesus auch nicht gemacht. Sondern er war bei denen, die wollten, die Hunger hatten. Wenn du Brot zu verteilen hast, geh zu den Hungrigen, nicht zu den Satten. Amen. Okay, weiter geht's. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm. Ich vermute, dass das ein Engel war. Oft steht im Alten Bund ein Mann Gottes, aber es ist meistens ein Engel. So spricht der Herr, ich habe mich offenbart im Hause deines Vaters, als die Israeliten noch in Ägypten dem Hause des Pharaos gehörten. Weiter. Gott sagt jetzt, was er alles getan hat, dem Hause Elis, okay? Und hab's mir erwählt aus allen Stämmen Israels zum Priestertum. Nochmal hier der Beweis, der Stamm, ne? Priester ist ein Geburtsrecht, nicht etwas, was du irgendwo herbekommst oder auf einer Bibelschule. Um auf meinem Altar zu opfern und Räucherwerk zu verbrennen und den Priesterschutz vor mir zu tragen, was eine Ehre war. Und ich habe dem Hause deines Vaters alle Feueropfer Israels gegeben. Also Gott sagt jetzt zu ihm, hey Junge, Ich war von Anfang an mit dir. Ich habe dich auserwählt. Ich habe dir Gunst gegeben. Ich habe dich nie verlassen noch versäumt. Weiter. Warum tretet ihr denn mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speiseopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne, lies, was hier steht. Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Genau das ist die Antwort. Das ist die Wahrheit. Er züchtigt seine Söhne nicht. Er sagt nicht, Freunde, ich schmeiß euch raus, wenn es so weitergeht. Versteht ihr, was ich sagen will? Manchmal muss man knallhart sein. Und die Leute sagen, oh, ist der lieblos. Nein, du bist konsequent. Und Konsequenzen ist das, was uns heute sehr fehlt in dieser Welt für die meisten Kinder. Weil die merken, es gibt keine Konsequenzen. Auch viele, die hier in das Land kommen, merken, es gibt keine Konsequenzen. Deswegen verhalten sie sich so, wie sie sind. In Deutschland, Statistik, ohne irgendwas zu beschönigen, jeden Tag 3 Massenvergewaltigungen in Deutschland durch Asylanten. Jeden Tag. Ich finde es ja irgendwo schon eine Ironie in der Geschichte, dass es die Frauen trifft, die am Airport standen, Refugees welcome, und überall gesagt haben, lasst sie alle rein. Ich weiß schon, warum die alle wollen, dass Frauen wählen. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich das wieder sage. Aber Frauen sind viel emotionaler wie Männer. Die wählen nicht mit der Ratio, die wählen mit den Emotionen. Und wir wissen, wer gerne die Emotionen kontrolliert und steuert, gell? Leute, nehmt die Wahrheit an. Und trotzdem ist für uns Christen so, dass zwischen Mann und Frau gibt's keinen Unterschied. Wir sind eins, sagt Paulus, in Christus. Ihr habt schon verstanden, oder? Ich muss euch nicht die Anfänge alle erklären. Okay, gut. Halleluja. Du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von dem besten aller Opfer meines Volkes Israel. Sie nehmen sich zuerst das Beste und der Rest ist für Gott. Kommt euch das bekannt vor? Ist es gang und gäbe überall? Aber Gott sieht's. Gott sieht es und es geht viele Jahre, bis Gott sagt, enough is enough. So wird's auch mit den Jungs hier in der Welt sein. Auf, weiter geht's. Danke, Lydia, dass du den Dienst machst. Darum spricht der Herr, hör zu, was der Engel sagt. Der Gott Israels, ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollten immer da von mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, das soll wieder verachtet werden. Leute, das ist ein prophetisches Wort für diese Welt. Das sehen wir jeden Tag vor Augen. Jeden Tag sehen wir das. Wer mich ehrt, den will auch ich ehren. Das tun wir ja. Und wer mich verachtet, Leute, die immer wieder sagen zu mir, was, du glaubst an Gott? So einen verstaubten alten Glauben. Wir sind im 21. Jahrhundert. Das gibt kein Gott. Komisch ist, dass wenn ein Flugzeug abstürzt, alle, oh Gott, schreien. Schrei doch, oh Affe, oder Neandertaler, oder hier ein Mauer, der Unterkiefer vom Homo sapiens, oder wie heißt das Viech da, oder keine Ahnung, schon witzig, oder? Das soll wieder verachtet werden, weiter geht's. Hier ist Segen und Fluch wieder, seht ihr das? Segen und Fluch. Die Menschen wählen Segen und Fluch, nicht Gott. Gott gibt vor, wer mich ehrt, wird geehrt, wer mich verflucht oder verachtet, wird auch verachtet. Sieh, es wird die Zeit kommen, dass ich deinen Arm und den Arm deines Hauses, deines Vaters abhauen will. Wisst ihr, was das heißt? Deine Familie wird ausgerottet, heißt es. Komplett ausgerottet. Gibt keine Nachkommen mehr. Dass es keinen Alten geben wird in deinem Hause. Sie haben alle drei den Zorn Gottes auf sich gezogen. Die Söhne, weil sie sündigen, und der Vater, weil er nicht eingreift. Seht ihr das? Ist knallhart. Und dass du deinen Widersacher im Heiligtum sehen wirst, bei allem Guten, das Israel geschehen wird. Es wird niemand alt werden in deines Vaters Hause, immer da. Es wird noch heftiger. Weiter geht's. Doch nicht einen jeden will ich dir von meinem Altar ausrotten, dass nicht deine Augen verschmachten und deine Seele sich gräme. Aber der größte Teil deines Hauses soll sterben, wenn sie Männer geworden sind. Heftig. Weiter. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Weiter. Ich will mir einen treuen Priester erwecken. Es kommt wieder eine Prophetie über wen? Wer weiß es? Christus. Alte Testament ist voll von Christus. Ich will mir einen treuen Priester erwecken. Wer ist der einzigste Treue bis zum Schluss? Komm. Jesus. Kein Mensch. Und trotzdem ist es zählt es auch für Samuel. Seht ihr gleich in der Geschichte. Der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Wer alleine kann tun, wie es Gottes Herz und Gottes Seele gefällt? Wer kann das tun? Und warum? Warum Christus? Weil er eins ist mit dem Vater. Jemand, der mit dir eins ist, kennt dich durch und durch. Und nur der kann tun, was dir gefällt. Korrekt? Ja oder ja? Okay, sind wir da eins. Dem will ich ein beständiges Haus bauen. Wo ist es? In der Ewigkeit. Dass er von meinem Gesalbten immer da einhergehe. Auch hier von meinem Gesalbten, weil es der Gesalbte ist, wieder doppeldeutig, ist Christus. Es wird Menschen geben, die vor Christus einhergehen, aber der letztendliche Hohepriester, was uns auch der Hebräerbrief sagt, ist wer? Christus. Ey, ihr seid richtig, richtig gut. Und wer übrig ist von deinem Hause, der wird kommen und von jenem niederfallen und ein Silberstück oder eine Scheibe Brot und wird sagen, jetzt sagt Gott einen Fluch, ihr werdet anfangen zu betteln. Ihr habt euch gemästet mit den besten Teilen der Tiere, von nun an werdet ihr betteln. Ihr werdet die Leute bebetteln. Lass mich doch Anteil haben am Priesteramt, dass ich einen Bissen Brot zu essen habe. Seht ihr, was passiert? Das, was sie sich nehmen, was mehr ist als das, was ihnen gebührt, wird ihnen zur Falle werden. Siehst du auch in der Christenheit. Viele große Dienste fallen. Und es kommt vieles ans Licht, was passiert, weil sie nicht Buße tun. Weil sie nicht umkehren. Wir alle haben unsere Lieblingssünde. Keine Frage, wir alle bauen noch Mist. Auch ich, kein Thema. Keiner von uns ist heilig. Aber wir sind was? Gerechte, die noch ab und zu sündigen und nicht Sünder, die ab und zu gerecht sind. Das ist, was dir die Religion sagt. Du bist gerecht vor Christus. Aber wichtig ist, dass dein Herz rein bleibt. Weiter geht's. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente und der Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Schau dir das an. In Gemeinden, wo Leute dienen oder irgendwo, oder Leute, oder ja, wie soll ich sagen, Christen, die nicht wahrhaftig sind, ist keine Offenbarung. Schau dir Gemeinden an. Es geht nicht um die Anzahl der Leute, die da sind. Das ist kein Beweis für Qualität. Der Beweis ist, ob da Offenbarung fließt vom Heiligen Geist oder nicht. Das ist der Unterschied. Und da, wo Diener Gottes sind, die nicht dem Herrn treu sind in ihrem Herzen, weil es diese Fresserei oder diese Mästerei fängt im Herzen an, nicht beim Essen. Da beim Essen kommt zur Frucht, was im Herzen entschieden ist, korrekt? Bei Ehebruch kommt zur Frucht, was im Herzen entschieden ist, okay? Und das Herrn Wort war selten, es gab kaum noch Offenbarung. Interessant, oder? Leute, das ist der Punkt. Und ich bin auch nicht immer gleich gehorsam. Ich habe auch meine Baustellen und gehe durch meine Herausforderungen und denk mir als Mensch, ich hau ab irgendwo auf einen anderen Planeten, ich will meine Ruhe. Aber Gott lässt nicht los. So, aber redet Gott deswegen nicht? Ist Gott ein redender Gott oder ein stumme Götze? Gott ist ein redender Gott. Nur weil es da nicht passiert, passiert es deswegen überhaupt nicht, sondern es passiert. Lesen wir jetzt, weiter geht's. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, als er lag im Sterben so nach und nach, so dass er nicht mehr sehen konnte. Leute, die Gott verlassen, werden was? Blind. Man sieht's hier äußerlich, was innerlich schon lange da war. Blind. Er hat weggeguckt von seinen Söhnen. Er hat gesagt, ich kenne auch so Eltern, wo ich hingehe und sage, hey, greif ein. Leute, es ist kein Spaß in dieser Welt. Amen. Weiter. Die Lampe Gottes war noch nicht verlöschen. Er war blind und Gott nennt ihn immer noch die Lampe Gottes. Seht ihr das? Weil Gott eigentlich sein Herz nicht ändert. Die Lampe Gottes war noch nicht verlöschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Weiter. Samuel hat sich dahin gelegt, wo was war? Die Gegenwart Gottes. Er fühlt es sich wohl in der Gegenwart Gottes. Macht nicht jeder. Manche Leute mögen dich nicht. Nicht, weil du so bist, wie du bist, sondern weil sie Gott spüren. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, sieh, hier bin ich. Weiter. Gott rief Samuel, okay. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Er ging aber zu Eli, weil er dachte, Eli ist es, der ihn ruft. Also kannst du davon ausgehen, es war eine hörbare Stimme. Okay? Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Weiter. Und der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Der war aus dem Holz. Hey, alter Sack, wenn du mich noch einmal rufst jetzt, noch einmal wächst, ich habe so gut geschlafen. War er so? Nee. Okay, weiter geht's. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Alter Bund. Seht ihr den Unterschied? Kein Heiliger Geist gehabt, noch nicht. Kannst du Gott nicht erkennen. Ohne den Heiligen Geist kannst du Gott nicht den Herrn nennen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Alter, war der geduldig, hä? Mein lieber Schieber, du. Du hast mich gerufen, da merkte Eli, dieser Superpriester, der immer klack und dabei war, ne? Nee, der war völlig blind, der Vogel, ey. Wirklich schwierig, aber ihr merkt, Gott bis zum Schluss hat, ne? Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Er ist so ein Schnellchecker. Weiter geht's. Und sprach zu ihm, geh wieder hin, lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, Herr, denn dein Knecht hört. Rede, Herr, dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Wer von euch weiß, wie die Geschichte weitergeht? Nächste Woche nicht Spaß. Weiter geht's. Da kam der Herr und trat herzu. Entweder Jesus selbst oder ein Engel. Krass, oder? Und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. Gott kommt in Aktion. Weiter geht's. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Leute, wenn ich das lese, sucht jedes Haar bei mir einen Stehplatz. Und ich danke, dass ich 1970 geboren bin und nicht da. Wow, Gott meint's gut mit mir. Amen. Bin ich froh, dass ich nicht unterm Gesetz bin. Wow, wow, wow. Oder? Und ich will es anfangen und vollenden. Weiter. Denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer, lies, was hier steht. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das lese. Dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hat. Ewige Verdammnis. Leute, das ist heftig. Nicht nur die Kinder, auch die Eltern. Schau dir die Kinder an und du weißt, wie die Eltern sind. Es gibt Ausnahmen, aber oft ist es so. Weiter. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen. Leute, das sind heftige Worte. Ich habe dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden kann. Keine Vergebung. Was bleibt? Ewige Verdammnis. Weder mit Schlachtopfern noch mit Speiseopfern immer da. Das sind Worte. Heftig, oder? Da merken wir es nicht alles Spaß in der Gemeinde. Weiter geht's. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Haus des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Macht keinen Spaß, oder? Macht keinen Spaß. Vor nicht allzu langer Zeit, 8 oder 9 Jahre her, bin ich zum ersten Mal 30 Kilometer von hier schickte mich der Herr in eine Gemeinde. Ich war noch nie dort. Da saßen die Frauen links, die Männer rechts. Ich werde es nie vergessen. Bärbel war dabei. Wir saßen uns hin, dann wurden wir aufgefordert, uns zu trennen. Und diese Gemeinde wurde geleitet von einem ältesten Ehepaar, was nicht von Gott eingesetzt war. Und ich liebe manchmal das Prophetische und manchmal hasse ich es. Und ich sitze da und der Herr sagt zu mir, rede mit diesem Ehepaar. Sie sollen so schnell wie möglich ein Pastoren-Ehepaar suchen und einsetzen. Sie sind nicht berufen, diese Gemeinde zu leiten. Aber da hast du Spaß. Und die freuen sich total, dass du es erstmal da bist. Und dann sagte der Herr mir diese Worte. Das habe ich zuvor noch nie gehabt und danach nicht mehr, Gott sei Dank. Sage ihm, wenn er nicht gehorsam ist, wird er in einem Jahr sterben. Toll, gell? Weißt du, was sie mit mir gemacht haben? Rausgeschmissen haben sie mich. Ich habe lange nichts mehr gehört. Er ist genau nach einem Jahr gestorben. Habe ich da Lust drauf? Stehe ich jetzt hin und sage, oh, ich bin der tolle Prophet, dieselbe Schuld, etc. Habe ich nichts von. Aber manchmal sind diese Sachen ernst und nicht Spaß. Versteht ihr? Okay. Weiter. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Weiter. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts, Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Wer weiß, was jetzt kommt? Er sagt es ihm. Seine Reaktion spricht wieder Bände. Weiter geht's. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohl gefällt. Wisst ihr, so reagieren stolze Menschen. Ich habe schon von manchen Menschen in meinem Leben gehört, wo ich sie korrigiert habe, dass sie gesagt haben, der Herr weiß, wo ich wohne. Wenn er was von mir will, soll er vorbeischauen. Hohoho. Have fun. Gott ist gut, wisst ihr das? Leute, in den 20er Jahren hat Gott hunderte von Propheten in jede Synagoge in Europa geschickt. Wisst ihr das? Steht in den Geschichtsbüchern nicht. In jede Synagoge und hat zu ihnen gesagt, geht aus, flieht nach Israel. Leider waren viele von diesen Leuten stinkereich. Und die sind nicht gegangen. Dann hinzustehen und zu sagen, ja, der Holocaust war schlimm. Natürlich war der schlimm. Aber Gott tut nichts, es sei denn, seine Propheten was? Sagen es an. Und du brauchst keinen Prophet mehr. Das weißt du ja. Der größte Prophet lebt wo? In dir. Halleluja. Der Herr tue, was er will. Was wäre gewesen, wenn er auf die Knie gegangen wäre und hätte zu Gott geschrien und Buße getan? Vielleicht hätte Gott sich über ihm erbarmt und hätte gesagt, es tut mir leid, okay. Vielleicht sterben deine Söhne, aber du nicht. Oder irgendwie. Aber er sagt, ja, wenn es so ist, dann ist halt so. Soll er halt machen, er ist Gott. Versteht ihr? Trotzig, bockig. Weiter geht's. Samuel aber wuchs heran. Und jetzt die ganze Predigt geht mir um diesen Vers. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Wisst ihr, Samuel ist in der ganzen Bibel der einzigste Mann Gottes, wo alles eintrat, was er sprach. Abgesehen von Jesus. Müsst ihr euch mal vorstellen, was er prophezeite, trat ein. Was er sprach, trat ein. Was er betete, geschah. Gott ließ keine seiner Worte auf die Erde fallen. Was für ein gewaltiger Mann Gottes dieser Samuel war. Durch eine Mama, die die Weichen stellte. Amen. Ohne Mamas keine Söhne. Die allergrößten Männer Gottes dieser Welt, die auf der Bühne stehen und im Fernsehen kommen, ohne ihre Mama oder Oma, wären die nicht da vorne. Und da möchte ich euch Mamas und Papas Mut machen. Betet. Und wenn du keine fleischlichen Kinder hast, hast du doch ganz viel im Geist. Und da kannst du immer beten. Und die Weichen stellen. Und nochmal, ist keine Verdammungspredigt heute Morgen. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Die Bibel sagt, jeden Morgen ist die Gnade neu. Jeden Morgen kannst du weiter für deine Kinder beten, sie dem Herrn anbefehlen und sagen, Herr, greif du ein. Amen. Halleluja. Vater, danke für das Wort. Ich bete, dass du uns weiter durch den Heiligen Geist, durch diese Predigt führst, uns immer wieder Dinge aufschließt, offenbarst, groß machst, dass wir erkennen, wie toll es ist, wenn du zu uns sprichst. Dass wir erkennen, wie wichtig es ist, dass es Männer und Frauen gibt, von denen kein Wort auf den Boden fällt, weil du mit ihnen bist. Weil du mit ihnen bist, Vater, weil du sie segnest, weil du, ja, durch sie reden willst zu deinem Volk, zu deinem Leib, weil du willst, dass dein Leib hört, was dein Wille ist. Jesus, wir wissen, du lagst immer nah an des Vaters Herz. Du hast immer gesagt, nur was ich den Vater reden höre, sage ich. Und nur was ich ihn tun sehe, das tue ich. Vater, wir wollen das auch. Vater, wir wollen das sehen. Wir wollen prophetisch sehen. Wenn du das willst, streck dich aus. Sag, Papa, füll mich neu mit prophetischem Sehen. Lass mich sehen. Die Bibel sagt, die, die man vor Zeiten sehr nannte, die nennt man heute Propheten. Und ja, ich glaube, der Heilige Geist möchte neue Dinge offenbaren, neu zeigen, sauber, rein, heilig, ohne Emotionen, ohne irgendwas von außen, nichts beigemischt, sondern sauberes, klares Wasser. Danke, Heiliger Geist, dass du derselbe bist, gestern, heute, in Ewigkeit, und dass du uns Christus groß machst, auch in dieser Zeit, in der wir leben, im Jahr 2021. Danke, dass du uns durch diese Zeit siegreich durchbringst. Vater, wir wissen nicht wie, wir haben manchmal Angst, und das sagst du, Jesus. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Jesus, lass uns zu Überwindern werden, richtig, mega, mächtig. Vorhin haben wir gesungen, nichts kann uns passieren, der Herr ist mit uns. Vater, das soll ganz fest in unserem Herzen sein. Es soll nicht nur Worte sein, es soll eine grandiose, knallharte, einzigartige Überzeugung in uns sein, wo wir fest verwurzelt sind in Christus Jesus und uns niemand abbringen kann. Halleluja. Ich danke dir dafür, dass du das tust, in jedem Einzelnen. Herr, das gute Werk, was du anfängst, das wirst du auch vollenden. Halleluja. Amen. Amen.